Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Und zwar am Beispiel eines frisch geborenen Referentenentwurfs zu einem Gesetz. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und mir gegenüber am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Hallo Stefan, grüße dich.
Wir haben heute eine sozusagen monothematische Veranstaltung. Wir kümmern uns nur und ausschließlich über das digitale Gewaltgesetz. Das ist seit dem 16.04. in Gestalt eines Referentenentwurfs des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz gibt. Das ist der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schutzes vor digitaler Gewalt. Um das wir uns kümmern und das, zu dem es auch schon zahlreiche Stellungnahmen gibt, ein wirklich spannendes Thema mit vielfältigen Bezügen zu Datenschutz auf allen möglichen Ebenen. Das Bundesministerium der Justiz teilt uns im Referentenentwurf also mit, dass die digitale Transformation, in der wir alle drinstecken, einen neuen virtuellen Raum zur Begehung von Rechtsgutsverletzungen mit digitalen Mitteln eröffnet hat und damit neue Formen der Gewalt, nämlich die sogenannte digitale Gewalt, ermöglicht. Diese Erscheinungsformen digitaler Gewalt sind sehr unterschiedlich und führen meistens einen englischen Namen. Also wir reden von, aus Sicht des Bundesministeriums der Justiz, von Hate Speech, abwertender, bedrohlicher, gewaltverherrlichender Beiträge in sozialen Netzwerken. Wir reden von Doxing, das unerlaubte Veröffentlichung von Kontaktdaten. Wir reden von Cyberflashing, da gehören die Dickpics dazu. Wir reden von Cybergrooming, das Ansprechen und Manipulieren von Minderjährigen. Wir reden von Cyberstalking, das Verfolgen mit digitalen Technologien, von Cybermobbing, Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen mithilfe digitaler Kommunikationsmedien. Und wir reden auch von Identitätsmissbrauch und bildbasierter, sexualisierter Gewalt. Der Vorschlag, der uns in Gestalt eines Referentenentwurfs vorliegt, umfasst insbesondere 4 Punkte. Einmal Auskunftsansprüche von Betroffenen digitaler Gewalt gegen den Diensteanbieter. Dann gibt es die Möglichkeit einer gerichtlichen Anordnung zur Speicherung der einschlägigen Daten beim Diensteanbieter. Es gibt richterlich angeordnete Sperrungen von Nutzerkonten. Und schließlich gibt es noch das Thema Zustellungsbevollmächtigte. Und damit wirklich ein erstaunlicher, breiter Anwendungsbereich und Regelungsbereich. Die erste Frage, Nico, die ich an dich richten möchte, ist, was ist dein Eindruck von diesem Referentenentwurf? Mir schien das Thema digitale Gewalt ja doch geradezu ausufernd zu sein.
Ja, das ist nicht neu. Es gab schon mal 2023 unter der Ampelregierung aus dem Bundesjustizministerium ein Eckpunktepapier zum Thema digitale Gewalt. Das Eckpunktepapier seinerzeit war zivilrechtlich ausgerichtet, aber eben auch mit all dem, was jetzt auch wieder aus der Schublade geholt wird, Auskunftsansprüchen, Ansprüche auf Accountsperrung und dann auch das Thema Zustellungsbevollmächtigungen. Das verschwand, nachdem es von vielen Seiten, unter anderem auch vom Deutschen Anwaltverein, stark kritisiert wurde, aus verschiedenen Gründen, über die wir zu sprechen haben heute, verschwand es wieder in der Schublade und wird jetzt wieder herausgeholt und wird garniert durch eine ganze Latte von neuen bzw. ergänzten, verstärkten Strafrechtsnormen. Also man meint hier, mit den Mitteln des Strafrechts auch vorgehen zu müssen oder zu sollen in sehr vielfältiger Form und mit ja doch auch Normvorschlägen, die, also da muss man kein Strafrechtler sein, die einen da schon ein bisschen verwundert zurücklassen. Meine Lieblingsformulierung, also jetzt nicht im Positiven gemeint, ist die Formulierung dann dazu, dass mit Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren bestraft werden soll, wer unbefugt eine Bildaufnahme herstellt bereits oder einer Drittperson zugänglich machen, also das bloße Herstellen einer Bildaufnahme, die in sexuell bestimmter Weise die bekleideten Genitalien, das bekleidete Gesäß oder die bekleidete weibliche Brust einer anderen Person abbildet. Also um das mal kurz am Beispiel zu machen, lieber Stefan, wenn ich jetzt dich von hinten fotografiere und da es vor allen Dingen auf dein Gesäß abgesehen habe Und dann bearbeite ich das vielleicht noch in irgendeiner Form am Computer und mache daraus ein Bild, von dem ein Staatsanwalt meinen könnte, dass jetzt dein Hintern in sexuell bestimmter Weise hier abgebildet ist, dann ist schon die Tatsache, dass ich dieses Bild bei mir auf dem Rechner habe, ist dann schon eine Straftat. Und das lässt mich geradezu fassungslos zurück. Und da lässt es einem ja schaudern bei der Vorstellung, dass dann demnächst man mit so Szenarien zu rechnen hat, dass also da nicht nur die Polizei an der Tür steht, um mal zu schauen, was sich an Schwachkopfaussagen über einen Politiker auf dem Rechner befindet, sondern da mal zu schauen, was sich denn alles an Bildern auf einen Rechner befinden mag, wo man also den Vorwurf erheben kann, dass da jetzt Körperteile in sexuell bestimmter Weise dargestellt sind. Also da bin ich ganz ehrlich gesagt völlig fassungslos, wie man auf eine solche Idee kommen kann. Man ist ja absolut verständlich, dass es da sicherlich auch da Fälle drunter fallen, die diejenigen, die da abgebildet sind, nicht schön finden und gegen die sie aber ja auch nach geltendem Recht dann zivilrechtlich im Zweifel vorgehen können. Aber da jetzt mit der Keule des Strafrechts heranzukommen, also das ist mit Ultima Ratio, dem Prinzip, über das wir ja unter anderem in den beiden Podcasts vor kürzerer Zeit mit Marco Buschmann und Professor Degenhardt gesprochen haben, also mit Ultima Ratio hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist nicht mal mehr ansatzweise erkennbar, geht auch aus der Begründung nicht hervor, was da noch Ultima Ratio sein soll. Also dass das Strafrecht wirklich das letzte Mittel ist, was man einsetzt, wenn man gegen Dinge nicht vorgehen kann. Und dann hat es ja fast schon ein bisschen was. Also es hat was total Unbestimmtes, weil wer soll entscheiden, was in sexueller Weise bestimmt, eine in sexueller Weise bestimmter bekleideter Hintern sein soll. Und es hat etwas völlig Überschießendes, wenn die Herstellung jetzt bereits unter Strafe gestellt worden soll. Irgendwo hat es auch, das mögen andere anders sehen, aber es hat für mich auch schon fast was Verklemmtes, was da drin steckt. Und mal von Aspekten wie Kunst, die ja nun Kunstfotografie, die ja sicherlich auch davon lebt, Dinge auch dann in einer Weise darzustellen, dass man daran Anstoß nimmt, mal gar nicht zu reden. Also ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll in meiner ganzen Fassungslosigkeit, ja, wenn ich diese Vorschriften lese.
Lieber Nico, das teile ich. Ich erschauere sozusagen gleich auf zwei verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist, dass dieses Bild meines bekleideten Hinterteils also eine Form digitaler Gewalt darstellen soll. Da muss ich sagen, komme ich schon sprachlich oder wertungsmäßig nicht mehr ganz mit. Das ist auch ein Punkt, den der Deutsche Anwaltverein, dem du ja angehörst und dessen Stellungnahme du auch federführend begleitet hast, aufgreift. Der sagt, verbale Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder geharsche und überzogene Unternehmenskritik sind keine Gewalt im rechtlichen Sinne. Und wo dann zu Recht auch bemängelt wird, dass durch die Verwendung dieses Begriffs digitale Gewalt eigentlich der Regelungscharakter des Gesetzes verschleiert wird. Darum geht es eigentlich nicht oder das kann man nicht verstehen, wenn man jedenfalls diese Überschrift des Gesetzes nimmt. Und ich erschauere in zweitens, weil natürlich sicherlich mein bekleideter Hintern außergewöhnlich attraktiv ist, aber jetzt zu behaupten, dass eine bestimmte Darstellung meine Persönlichkeitsrechte verletzen könnte und daraus dann ein Straftatbestand gemacht wird, das ist schon wirklich weit hergeholt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht an sich ist ja rechtlich ausgeformt und letztlich unkonturiert. Und das Ganze ja sozusagen zum Sprungbrett zu machen für eine Straftat, das wäre dann übrigens der neue Paragraph 201 klein b StGB, das ist tatsächlich ja an Unbestimmtheit kaum noch zu übertreffen. Und deswegen ja, muss man da zumindest Fragezeichen setzen. Das gilt aber wohl auch bei den anderen beiden Strafnormen, die vorgeschlagen sind in dem Referentenentwurf. Das eine, da geht es um die Herstellung und Verbreitung sexualisierter Deepfakes. Da spielt offensichtlich der Fall Fernandes-Ulmen im Hintergrund eine Rolle. 184 klein k StGB soll das sein. Und dann, wie gesagt, die nicht sexual bezogenen Deepfakes, die bestraft werden sollen. Insgesamt, abgesehen mal von der besonderen Unbestimmtheit, was würdest du sagen, ist das eine Effektivierung des Strafrechts durch Schließung bestehender Strafbarkeitslücken oder ist das eher was anderes, Nico?
Ich weiß gar nicht, ob das immer Ich verstehe überhaupt nicht, schon den Begriff der Strafbarkeitslücke fällt mir immer schwer, das zu verstehen, weil dem eine Vorstellung zugrunde liegt, die eigentlich nur lauten kann, dass also alles, was man irgendwie schlecht findet, jetzt also auch mit dem Strafrecht bekämpft werden muss. Das ist jedenfalls nicht meinem rechtsstaatlichen Verständnis von Strafrecht entsprechend. Deswegen ist das sowieso schon so eine Blase, mit der ich mich schwer tue. Die Unbestimmtheit, also um es mal an der Stelle 201b, das ist das mit den Deepfakes, es soll also jede Verbreitung eines Deepfakes und dann kommt es, die geeignet ist, dem Ansehen dieser Person erheblich zu schaden, soll jetzt strafbar sein. Also das lässt auch wieder Wertungsspielräume offen und wir haben ja hier in den letzten Folgen des Podcasts wiederholt auch so Fälle besprochen, an denen man dann ahnen kann, also Fälle nach dem geltenden Recht besprochen, an denen man ahnen kann, was da für Fallmaterial uns zukommt. Ich erinnere nur an den Fall, wo die damalige Innenministerin mit einem Schild dann gezeigt wird, das reinmontiert ist, ich mag keine Meinungsfreiheit oder so etwas Ähnliches, was dann tatsächlich unter dem Gesichtspunkt der Beleidigung dann Strafe verfolgt wurde. Und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, in der ersten Instanz auch sogar zu einer Verurteilung gekommen ist. Diese schwammigen Begriffe und diese dann auch durch eigentlich auch ja, die einen auch nicht anknüpfen an bereits etablierte Rechtsbegriffe, die also vollständig neu ausgefüllt werden müssen. Und da haben wir gerade in jüngerer Zeit reichhaltiges Material, übrigens auch beschrieben von Ronen Steinke in seinem Buch zur Meinungsfreiheit, da kann man es auch sehr viele Fälle auch geschildert. Was passiert, wenn man mit so sehr, sehr blumigen Begriffen anfängt, im Strafrecht zu operieren und was daraus gemacht werden kann? Und was daraus dann vor allen Dingen eben auch gemacht werden kann, sind halt auch dann ja die üblichen Effekte, dass sich dann lieber keiner mehr gar nichts zu machen traut, weil man ja sich nicht in Scherereien kommen möchte. Das Beispiel, was ich gerade genannt habe mit der Innenministerin und dem Schild mit der Meinungsfreiheit, ist übrigens auch insoweit ein gutes Beispiel. Das ist ja auch eine Art von Deepfake, wenn man jetzt mir ein Schild umhängen würde und sagen würde, ich liebe die AfD, ja, das fände ich auch nicht lustig. Unbedingt. Da würde ich jetzt auch argumentieren können, das sei geeignet, dem Ansehen meiner Person erheblich zu schaden. Aber wenn man das mal ein bisschen in die Relation setzt, also darf man ja auch nicht übersehen, dass diese Form von Montage auch jetzt keineswegs ein neues Phänomen ist, was wir jetzt erst haben, weil wir gewisse Mittel der künstlichen Intelligenz haben. Das ist ein ganz, ganz altes, Stilmittel. John Hartfield, ich wollte gerade sagen, ja. Ein ganz, ganz altes Stilmittel ist das der Satire, auch der satirischen Kritik. Das ist die Fotomontage. Ja, also was wäre, also jetzt nicht um den abgedroschenen Spruch für die Älteren unter uns, was hätte man gemacht, um die damals ja auch durchaus zahlreichen Ermittlungsverfahren gegen den Satiriker Klaus Steck, der in den 70er und 80er Jahren sehr, sehr viele, sehr umstrittene Plakate gemacht hat. Was hätte man gemacht, wenn es damals schon die Vorschrift gegeben hätte, dass es strafbar ist, eine Person in eine Montage einzubinden, die geeignet ist, dem Ansehen dieser Person erheblich zu schaden? Also das können wir uns jetzt, ohne dass wir jetzt vielleicht in allzu plastische Beispiele gehen müssen, die Fantasie schnell liefert.
Ich habe ein schönes Beispiel noch, Nico, weil mir das einfällt, von Klaus Steck. Der hat mal schon in den 80er Jahren, glaube ich, Schwierigkeiten bekommen. Er hat das Konterfei von CDU-Politikern genommen und hatte oben drüber geschrieben, entmannt die Wüstlinge. Und das hat ihm also damals unter dem Gesichtspunkt der Beleidigung jede Menge strafrechtliche Scherereien gebracht. Die würde er, wenn es nach dem Referentenentwurf ginge, wahrscheinlich heute wiederbekommen. Es ging um Sexualstrafrecht damals, um das Thema Grenzen der Kriminalisierung der Vergewaltigung. Da hat er damals schön zugeschlagen und genauso wie andere früher mit Collagen oder anderen künstlerischen Mitteln gearbeitet haben. Genau das kommt uns jetzt in den Sinn. Es gibt noch einen dritten Straftatbestand. Nico, weiß ich nicht, ob du da ähnliche Bauchschmerzen oder gute Gründe hast. Zweifel anzubringen. Es soll verboten werden, die Verwendung von Kommunikations- und Informationstechnik, zum Beispiel von GPS-Trackern, zur heimlichen Überwachung anderer Personen. 202e StGB soll da geschaffen werden. Ein Thema, das die Datenschützer intensiv beschäftigt, das hat sich inzwischen weit verbreitet, nicht nur die eigenen Kinder zu tracken, sondern auch dem Lebenspartner zum Beispiel solche Tracker unterzujubeln und rauszufinden, wo er sich eigentlich gerade befindet, ob er dort ist, wo er sein soll oder woanders. Das ist tatsächlich jedenfalls ein inzwischen sehr häufig anzutreffendes soziales Phänomen. Was würdest du da sagen? Gibt es bei diesen heimlichen Überwachungen zwischen Privaten, gibt es da einen hinreichenden Anlass, jetzt strafgesetzlich tätig zu werden?
Damit habe ich zu wenig zu tun. Da habe ich jetzt eher keine starke Meinung zu. Und das kann Strafrechtler auch besser einschätzen. Da sind ja gewisse einschränkende Formulierungen drin. Das muss wiederholt oder ständig geschehen, dieses Tracking. Und es muss wahrscheinlich dazu führen, dass dieser Person schwerer Schaden zugefügt wird. Also ob diese Norm erstens überhaupt handhabbar ist, so wie sie formuliert ist, und ob sie zweitens übers Ziel hinausschießt und ob es drittens überhaupt hier ein Ziel gibt, wo es angemessen erscheint, auch mit dem Strafrecht zu operieren, da würde ich mir jetzt kein Urteil zutrauen dazu.
Ja, die Datenschutzaufsichtsbehörden würde es entlasten, die würden dann nämlich die ganzen Fälle pflichtschuldigst an die Staatsanwaltschaft weiterreichen und hätten eine Sorge weniger. Eine besondere Thematik, die der Referentenentwurf aufwirft, ist auch schon seit einigen Jahren sozusagen in der öffentlichen Diskussion, zumindest in der fachlichen Diskussion, schon 2023. Nico, hast du gemeinsam mit unserem Freund Max Adamek einen Beitrag geschrieben zur Frage, ob das, was da damals als Eckpunktepapier des Justizministeriums vorgelegt worden war, ob das eigentlich mit europäischem Recht vereinbar ist. Hier ist die Frage des DSA als vorrangig anwendbares europäisches Recht und damit verbunden die Frage, hat der deutsche Gesetzgeber überhaupt noch Regelungsspielraum? Kann er überhaupt in den Bereichen regulieren? Und da sind wir eben weg von der strafrechtlichen Thematik hin bei den zivilrechtlichen Vorschriften, die da drin stecken im Referentenentwurf. Also da sind wir bei der Frage der richterlichen Accountsperre und insbesondere auch bei den Auskunftsansprüchen, die zukünftig in breiterem Umfang geltend gemacht werden sollen. Was ist da deine Auffassung? Hat sich da seit 2023 was verändert? Ist der Gesetzentwurf weiterentwickelt worden? Zum Hintergrund, der DSA, Digital Services Act, ist ja eine europäische Verordnung mit dem Anspruch der Vollharmonisierung, gilt also unmittelbar in sämtlichen EU-Mitgliedstaaten als direkt anwendbares Recht und sperrt im Prinzip in diesem Regelungsbereich auch die Möglichkeiten des nationalen Gesetzgebers. Da ist schlicht und ergreifend die Frage, wie viel Luft ist da eigentlich noch, sich jetzt ein digitales Gewaltgesetz auszudenken, das dann eben doch Überschneidung hat mit dem europäischen Recht?
Also aus dem Zustellungsbevollmächtigten, der ist eine Norm geworden, die jetzt eigentlich nur noch symbolischen Charakter hat. Der Zustellungsbevollmächtigte, der wird ja vom Digital Services Act in Europa verlangt. Deswegen war es befremdlich, dass man jetzt die Überlegung seinerzeit hatte, die Internetunternehmen dazu zu verpflichten, jetzt einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu haben, wo es ja eigentlich nach der Logik auch des DSA, wo es die Pflicht gibt zum Zustellungsbevollmächtigten, ausreichen müsste, dann in einem Mitgliedstaat der EU einen solchen Bevollmächtigten zu haben, so wie es DSA vorschreibt. Die Bedenken, die nicht nur wir dagegen seinerzeit geäußert haben, die sind jetzt insoweit berücksichtigt, als dass es jetzt in dem Gesetzesentwurf heißt, das gelte nur für Diensteanbieter, die sozialen Netzwerke betreiben, bei denen kein Mitgliedstaat der EU Sitzland ist. Naja, damit sind natürlich irgendwie alle nennenswerten, alle sozialen Netzwerke, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, die man so kennt, sind damit natürlich weg, weil die haben ja typischerweise in Irland zumeist auch ihren Sitz.
Ja, aber Nico, bleibt nicht das sozusagen europarechtliche Problem? Wieso kommt der nationale Gesetzgeber eigentlich auf die Idee, die Zustellungsbevollmächtigten zwingend in Deutschland zu verorten? Das ist doch letztlich auch eine Frage des sozusagen europäischen Dienstleistungsmarkts. Was sollte denn dagegen sprechen, dass der in Frankreich oder Italien sitzt?
Nichts, Stefan. Ich will ja gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, dass das Problem damit irgendwie weg ist. Aber es ist halt jetzt nicht mehr so, dass Google, die in Irland ihren Sitz haben, dass sie jetzt noch in Deutschland Zustellungsbevollmächtigten haben müssen. Das ist jetzt nicht mehr so vorgesehen, sondern die fallen dort jetzt raus. Damit dürfte diese Norm weitgehend, also auch wenn sie immer noch die Frage aufwirft, ob das nach dem DSA überhaupt geht. Sie dürfte weitgehend Makulatur sein und dann hat sie nur noch die politische Funktion, dass man sagen kann, oh, wir haben jetzt hier was getan, die müssen Zustellungsbevollmächtigten haben. Naja, also das, und man, dann muss man ja auch sehen, was sind denn das eigentlich typischerweise für Anbieter, die ihre Dienste in, also das sind ja dann, das dürfte, da dürfte man wahrscheinlich so im Bereich Gaming und Dating in erster Linie suchen, Anbieter, die auf europäisches Publikum oder auch auf deutsches Publikum abzielen und keinen Sitz in der EU haben, das sind dann typischerweise welche, die man wohl kaum damit beikommen kann, dass man ihnen dann nach weiß der Teufel was, nach Guernsey, nach Hongkong oder nach Russland einen Anhörungsbogen schickt und ein Bußgeldverfahren macht, weil da irgendwo eine Bußgeldvorschrift von bis zu 500.000 Euro in dem Gesetz steht. Also das ist dann nur noch Symbolpolitik. Deswegen sprechen wir halt besser über das gleich über das nächste Thema. Die ist wirklich nicht interessant. Wo das Spannungsverhältnis zum Digital Services Act dann viel brisanter ist, ist, dass es diese Vorschrift gibt, geben soll in diesem digitalen Gewaltgesetz, wo dann Nutzerkonten gesperrt werden sollen, also sprich, wo die Diensteanbieter verpflichtet werden sollen, dann auch Nutzerkonten zu sperren. Das ist insoweit befremdlich, als dass das Thema Sperrung von Nutzerkonten ja auch ein Thema ist, das im Digital Services Act behandelt ist. Und der Digital Services Act, der ist ja den Diensteanbietern, ist der ja verkauft worden mit dem Argument, also das ist doch auch gut für euch, weil dann müsst ihr nicht in jedem Land euch an unterschiedliche Regeln halten. Also ein Digital Services Act für ganz Europa, einheitliche Regeln für ganz Europa, das gehört ja zu den tragenden Motiven auch des Digital Services Acts. Und insofern halte ich das für einfach nicht begründbar. Und es ist nebenbei gesagt auch in der Gesetzesbegründung nur sehr, sehr schwach begründet, warum das denn eigentlich überhaupt dann noch so sein kann, dass wenn der Digital Services Act die Voraussetzungen regelt, unter denen ein Nutzerkonto gesperrt werden kann, die sind relativ eng, dass dann der nationale Gesetzgeber sich nochmal was Neues einfallen lassen kann, unter ganz anderen Voraussetzungen eine identische Sperrpflicht den Netzwerkbetreibern auferlegen kann, die dann also nur in Deutschland gelten soll. Das ist also kaum noch nachvollziehbar, was das hier für eine Konstruktion sein soll. Das ist aber auch, diese Vorschrift ist aber nicht nur, dass sie nach dem Digital Services Act wohl gar nicht zulässig ist, gar kein Spielraum ist für den nationalen Gesetzgeber. Sie ist in der Sache auch vollkommen missraten, weil sie einerseits voraussetzt eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. So in dem Absatz 1, also bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen, soll es diesen Anspruch geben, dass der Account gesperrt wird. Also sprich, wenn ich also auf meinem LinkedIn-Account dauernd über dich herziehe, lieber Stefan, dann kannst du von LinkedIn bei LinkedIn argumentieren, dass es du seist jetzt in deinen Persönlichkeitsrechten so schwerwiegend verletzt, dass das zu sperren ist. Aber dann kommt ein Absatz 3 und da wird man dann völlig verwirrt, wo es dann auf einmal heißt, das klingt ja noch schwerwiegende Beeinträchtigung. Na gut, da gibt's nicht schwerwiegende Beeinträchtigung. Das haben wir etwa beim Schmerzensgeld nach 823 BGB nach bürgerlichem Recht. Das ist noch, da hat man noch eine Vorstellung, was das voraussetzt. Also nicht jede Beleidigung ist eine schwerwiegende Persönlichkeitsbeeinträchtigung, sondern es muss noch sehr, sehr Erschwerendes hinzukommen. Aber dann gibt es einen Absatz 3. Da heißt es dann plötzlich, die Sperrung des Nutzerkontos ist in der Regel erforderlich. Und dann, ich lese nur mal an, wenn der Nutzer innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist keine die Rechtsverletzung betreffende strafbewährte Unterlassungserklärung abgibt oder diese verweigert. Da wird auf einmal also ein Mechanismus, der aus dem Wettbewerbsrecht ja ursprünglich stammt, nämlich strafbewährte Unterlassungserklärung, wird da auf einmal hergenommen, um diese drastische Folge daran anzuknüpfen. Das würde bedeuten, dass du dann, wenn du dich da beeinträchtigt fühlst, dann schickst du mir die Abmahnung, die ich selbstverständlich dann auch nicht akzeptiere und nicht unterschreibe. Ja, und dann heißt es dann schon, also das ist doch hier in der Regel, dann kannst du mit dem Abmahnschreiben, man muss mal sich ganz praktisch vorstellen, ja, dann kannst du mit dem Abmahnschreiben, der abgelaufenen Frist und vielleicht auch der meinem Antwortschreiben, ich denke nicht dran, deine Unterlassungserklärung anzunehmen, dann kannst du dann damit zu LinkedIn gehen und sagen, hier ist in der Regel erforderlich, steht in dem Absatz 3. Ja, und jetzt könnte theoretisch LinkedIn noch sagen, ja, aber das war ja keine schwerwiegende Beeinträchtigung. Ja, aber warum soll LinkedIn denn das sagen? Die wollen sich doch auch jetzt hier nicht keine Komplikationen einhandeln und wohl nicht den Vorwurf einhandeln, dass sie jetzt hier ihren gesetzlichen Pflichten nicht nachkommen. Die werden das im Zweifel dann erstmal sperren. Also das ist also auch in der
Sache. Nico, um das fortzuspinnen sozusagen, das wird ja noch kurioser, wenn du die Unterlassungserklärung nicht abgibst, weil du sagst, das ist ja nur eine Bagatelle gewesen, das war ja nun wirklich nicht schlimm. Ja? Also du sagst, das läuft unterm Radar, würdest du trotzdem über Absatz 3 sozusagen in die Fallgruppe oder in gleich behandelt mit schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Das ist tatsächlich wenig überzeugend. Jetzt kann man sagen, na, das wird ja nicht passieren. Jedenfalls bei den Fällen nicht, wo du eine richterliche Accountsperre hast. Also wo tatsächlich ein Richter darüber entscheiden muss, ob der Nutzer vor die Tür gesetzt wird oder nicht. Und der wird ja wohl vernünftigerweise erkennen, ob es eine besonders schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung war oder ob es nur um Kleinigkeiten, um Bagatellen ging. Und dementsprechend da, wie siehst du das? Ist der Richtervorbehalt hilfreich in dem Bereich?
Naja, wir wissen ja, also da muss man nur mal die Strafrechtler fragen, die ja mit Richtervorbehalten viel mehr praktische Erfahrung haben als wir, die jetzt im Strafrecht nicht unterwegs sind. Und da sagt ja jeder Strafrechtler, dass Richtervorbehalt, wenn es um Masse geht, und das ist Masse hier, Massenverfahren, dass das ein schwacher Schutz ist, weil dann das typischerweise nur dazu führt, dass da mit Formularen gearbeitet wird, die dann also nach grober Durchsicht auch in aller Regel unterschrieben und freigezeichnet werden.
Gut, Nico, schauen wir uns den dritten Bereich an, der für uns hier interessant ist, nämlich die Auskunftsansprüche. Da geht es um Auskunftsansprüche insbesondere gegen den Internetzugangsprovider. Da geht es darum, dass er eine Pflicht zur Speicherung der IP-Adressen bekommen soll, die uns intensiv an die Vorratsdatenspeicherung erinnert. Und da geht es um Auskunftsansprüche gegenüber Privaten und dementsprechend angeschlossene gerichtliche Auskunftsverfahren. Die Oberfrage ist zunächst mal, siehst du dort Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit mit dem DSA oder ist das in dem Bereich der Auskunftsansprüche kein so vordringliches Problem?
Nein, bei den Auskunftsansprüchen ist es genau umgekehrt. Da verweist der DSA aufs nationale Recht. Das heißt, das ist eine Öffnungsklausel drin, das regelt das nationale Recht. Da gibt es kein Problem mit dem DSA. Das ist aber auch das einzig Positive, was sich zu diesem Auskunftsanspruch sagen lässt. Der ist jetzt nur noch ansatzweise so, wie das mal im Eckpunktepapier war, sondern er ist jetzt nämlich viel, viel schlimmer wegen des Zusammenspiels mit der Vorratsdatenspeicherung, die gleichzeitig unter irgendeinem schön färberischen Namen jetzt wieder eingeführt werden soll. In dem Eckpunktepapier zur Ampelzeit hieß es noch, es sollten die Betreiber der sozialen Netzwerke zur Auskunft verpflichtet werden. Unter bestimmten Voraussetzungen, also wenn dort eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, hieß es dort noch, jetzt sind es Strafnormen, auf die verwiesen wird, dann sollte es einen Auskunftsanspruch geben, im Prinzip nach dem Vorbild der Auskunftsansprüche, die wir auch im Urheberrecht kennen, im TDD-Datenschutz, also im TDDG, da haben wir ja auch diese Auskunftsansprüche auf der Grundlage des Urheberrechts etwa. Also sprich, wenn mich irgendeine Person, die unter Pseudonym agiert, auf, sagen wir mal, Facebook, Oldschool, obszön anpöbelt, dann sollte ich einen Anspruch haben, gegen den Betreiber von Facebook, also gegen Meta, mir doch zu sagen, ich nahm das hat, das Ganze sollte dann über ein Gerichtsverfahren geltend gemacht werden. Jetzt aber kommt ja noch seit Neuestem hinzu, dass man jetzt dabei ist, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Und deswegen nimmt man dieses Gesetz dann jetzt parallele Auskunftsansprüche auf, nämlich einen Auskunftsanspruch, das ist der Paragraph 2, der sich dann nicht nur gegen den Diensteanbieter, also in dem Beispiel gegen Facebook, richtet, sondern auch gleichzeitig gegen den Anbieter von Internetzugangsdiensten. Also etwa, wenn ich, also dann, das mag dann etwa Deutsche Telekom oder whoever sein, Und wo man sich das zunutze macht, dass man ja jetzt dann jedenfalls 2 Monate lang die IP-Adressen oder 3 Monate lang die IP-Adressen gespeichert halten muss als Zugangsprovider. Und dann kann man als jemand, der meint, er sei jetzt etwa beleidigt worden, dann kann man zum Gericht gehen und kann also erstens Facebook dazu verurteilen, alle Daten, die sie über XYZ hat, herauszugeben und kann dann gleichzeitig mit einer zur Verfügung stehenden IP-Adresse dann auch noch bei der Deutschen Telekom herausfinden, wer das ist. Das hat erstmal überhaupt nichts natürlich mehr mit schweren Straftaten zu tun, wo die eigentlich auch nach der ganzen Lyrik, die es rund um das neue Vorratsdatenspeicherungsgesetz geben kann, auf die das ja eigentlich beschränkt sein soll, und hat Einschüchterungseffekte, die also einfach ja ohne Worte dann auch weit gehen. Und nur um das Ganze noch zu ergänzen, sieht man auch dazu, dass man wirklich niemanden, der also irgendwie was mit etwa Beleidigungen im Netz als Diensteanbieter zu tun hat, dass man niemanden vergisst, nimmt man noch die Web-Hosting-Dienste dazu und dann nimmt man sogar die Cloud-Dienste dazu. Da habe ich noch gar nicht so richtig durchdrungen, was das denn wiederum alles heißt. Also es sind längst nicht nur die Betreiber der sozialen Netzwerke, die auskunftspflichtig sein sollen, sondern viele weiter auch noch. Damit nichts verloren geht bei den Betreffenden, gibt es dann auch so ein Freezing-Verfahren, beweissichernde Anordnung, dass man also erstmal schnell sichert, dass da nichts gelöscht werden darf. Und das Ganze gilt halt auch, es gilt jetzt anders als ursprünglich im ursprünglichen Eckpunktepapier, soll es nicht mehr gelten für Persönlichkeitsrechtsverletzungen, sondern nur für Straftaten, aber eben auch für so eine Straftat wie die mit dem Gesäß, über die wir vorhin gesprochen haben. Oder Handel treiben mit Daten nach § 42 BDSG und 33 KUG, also die strafbare Verletzung der Vorschriften zum Recht am eigenen Bild. Also es geht sehr weit und es ist auch eine Nutzung von Vorratsdaten, bei denen uns eigentlich gesagt wurde, dass dafür die neue Vorratsdatenspeicherung nun wirklich nicht da sein soll. Und es ist eine, also von Balance kann hier nicht mehr die Rede sein. Man möchte hier also eigentlich auch die Rechte auf Anonymität und auch die Rechte auf den Schutz und die Vertraulichkeit, den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten. Und davon spricht man ja, wenn man es jetzt hier mit diesen Auskunftsansprüchen zu tun hat. Das gilt alles nicht mehr, sobald da irgendwo der Verdacht im Raum steht, dass man gegen eine von vielen Strafnormen dort verstoßen haben könnte.
Würde dich denn, Nico, das Argument überzeugen, dass es ja in dem Fall nur um die Speicherung der IP-Adressen geht und noch gar nicht entschieden ist, ob die abgerufen werden dürfen und ein Abruf nur bei schweren Straftaten in Betracht kommt? Oder?
Nö, der Auskunftsanspruch besteht jetzt bei jeder Straftat.
Ja, aber die Pflicht des Internetzugangsproviders zur Speicherung der IP-Adresse könnte ja getrennt werden von der Frage, ob diese gespeicherten IP-Adressen dann auch tatsächlich genutzt werden dürfen. Und das könnte man an schwere Straftaten anknüpfen und dann wieder einen Gleichklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung hinbekommen. Aber es wird jedenfalls komplex, sagen wir mal vorsichtig.
Ja, es scheint, es ist einfach dem Ganzen liegt irgendwie so als Leitmotiv das alte Lied voraus, dass dann, also wenn es darum geht, das, was hier als digitale Gewalt, du hast die kritischen Dinge genannt am Anfang, das, was hier als digitale Gewalt bezeichnet wird, wenn es darum geht, das zu bekämpfen, dass da jedes Mittel recht ist. Und das kann man natürlich, wenn man also nur ein kleines Herz für Bürgerrechte hat, kann man das natürlich nicht gut finden.
Ja, absolut. Werfen wir zum Abschluss, Nico, noch mal einen Blick auf die Zukunft dieses Referentenentwurfs. Es ist ja nur in Anführungszeichen ein Referentenentwurf, das heißt, der muss noch durch die Ministerien wandern. Im Kabinett ist er noch nicht. Insofern noch viele Ansatzmöglichkeiten, um zu Verbesserungen zu kommen.
Aber er ist schon in der Anhörungsrunde. Also er ist schon in der Verbändeanhörung. Und wenn sowas schon in der Verbändeanhörung ist, dann kann man ziemlich sicher sein, er kommt aus dem Justizministerium. Wer soll eigentlich aus dem Kabinett da noch dagegen sprechen, wenn das für die Bürgerrechte zuständige Ministerium ein solches Gesetz vorliegt?
Na, da wird sich doch das Innenministerium in die Bresche werfen und für die Bürgerrechte richtig, stark machen.
Genau, richtig. Also das ärgert mich persönlich mit am meisten daran, dass wir überhaupt keinen, und das zieht sich jetzt wirklich wie ein roter Faden durch, also und ich sage es jetzt ganz bewusst auch politisch böse, durch die ganze Die ganze Zeit, wo die SPD das Justizministerium besetzt, also jedenfalls seit mit der Ausnahme der Ampelzeit, wo es anders besetzt war, aber eigentlich die ganze Zeit seit 2013 haben wir eine Kontinuität, dass das Justizministerium eigentlich, wenn es um die Abwägung von Freiheit und Sicherheit im großen Sinne geht, dass sie eigentlich überhaupt kein Gegengewicht zum Innenministerium ist. Also ich verstehe gar nicht, warum wir eigentlich noch ein Justizministerium brauchen. Und das nicht einfach dann mit dem Innenministerium verschmolzen ist, wenn aus diesem Justizministerium solche Gesetze kommen.
Gut, lieber Nico, damit das nicht ganz so trüb wird, unser Podcast, erlaube ich mir zum Schluss den Hinweis, dass möglicherweise ein liberal geführtes Justizministerium dann doch irgendwas für sich gehabt haben könnte. Aber das ist auch eher eine ironische Bemerkung zum Abschluss eines Podcasts, der leider nicht so arg positiv stimmt.
Ja, das Positive kommt dann wieder das nächste Mal, lieber Stefan. Ja, und damit allen Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.